Nehmt doch gerne Platz. Und ich sage schon mal vorweg, wer auch immer Sie sind, wer auch immer du bist, ich bleibe heute beim Du. Das macht es immer viel einfacher. Und wir sind gerade als Gemeinde, jetzt ist es heute die Zielgerade, jetzt ist es heute der letzte Teil einer Predigtserie, die heißt Tatort Weihnachten, okay? Und irgendwie Tatort ist ja schon eine Institution in Deutschland, Sonntagabend. Jeder weiß, dass es das vielleicht gibt. Ich glaube, die meisten gucken es aber irgendwie trotzdem nicht. Zumindest ist es uns so gegangen, als ich immer hier in der Gemeinde gefragt habe, darf ich mal hier so eine kleine Umfrage starten? Wer hat schon mal einen Tatort angeschaut im Fernsehen? Okay, sind doch 5 Leute, die das schon mal gemacht haben. Schön. Und wir haben uns immer so durch verschiedene Orte der Weihnachtsgeschichte der Bibel so durchgekämpft und haben uns angeschaut, wofür steht das eigentlich heute? Und heute ist der krönende Abschluss, weil Jesus ist nicht nur an bestimmten einzelnen Orten, Jesus hat und Gott hat die ganze Welt im Blick. Und darum geht es auch ganz stark an Weihnachten. Das ist der Grund, warum Gottes Sohn auf diese Erde gekommen ist. Aber bevor wir uns damit näher beschäftigen, kennt irgendwer noch diese alte Rockband, die es gab, Queen. Ja, okay, das sind mehr als beim Tatort, würde ich sagen. Also, ich bin auf der richtigen Spur, es wird besser. Bei meiner letzten Frage, da werde ich euch vielleicht alle haben, da freue ich mich schon drauf. Ja, und von Queen gibt es ein Lied, das heißt I Want It All und I Want It Now. Okay, genau. Hey, es ist super, dass das ein paar Leute kennen. Ich will alles und ich will es jetzt. Wer von euch ist auch manchmal ein bisschen so drauf? Ich will alles, ich will es jetzt. Okay, also hier bin ich absolut schuldig. Ich will irgendwie immer alles sofort, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und ich will überhaupt immer viel zu viel. Ja, ich hab gestern, ich saß an meinem Schreibtisch, guck auf mein Nachtschränkchen, mein Schreibtisch ist im Schlafzimmer und ich guck auf mein Nachtschränkchen und da lagen wirklich 12 Bücher, die ich gerade lese und ich dachte mir so, oh nein, das passt ja absolut zu dieser Predigt. Ja, ich will immer 12 Bücher auch einmal lesen und was das Problem ist, du brauchst dann mit einem viel länger, als wenn du eins irgendwie am Stück einfach mal lesen würdest, oder? Und mit Freundschaften ist das auch so, wir versuchen irgendwie alles und jeden zu kennen und du merkst auch da, das funktioniert am Ende gar nicht. Wenn du versuchst, mit jedem befreundet zu sein, hast du am Ende keine richtig guten Freunde. Ist das dir schon mal aufgefallen? Oder wenn du so eine Woche vor Heiligabend und du denkst, ich werde irgendwie alles noch schaffen, was ich jetzt in diesem Jahr nicht geschafft habe bis jetzt, das geht schief. Und du bist an Heiligabend morgens, du wachst auf, ja, Adrenalin wie 5 Kannen Kaffee in deinen Adern und du denkst dir, Mist, es hat wieder nicht funktioniert. Es ist noch so viel auf dem Zettel, ich krieg's gar nicht hin. Und bei mir ist das so, ja, beim Sport. Ich möchte Läufer sein, Kampfsportler, Bodybuilder, was weiß ich, Ausdruckstanz nicht, aber versteht ihr? Und ich merke immer manchmal, das passt gar nicht alles zusammen irgendwie, ja? Ich will 1000 neue Dinge lernen, ich will Zeit mit der Familie verbringen, aber ich will irgendwie, ja ihr wisst, was ich meine. Und du merkst schon, also dieser Satz, ich will alles und ich will jetzt, es funktioniert nicht. Das macht einen fertig, wenn man immer alles will, oder? Und es ist einfach unrealistisch, man schafft das am Ende nicht und wir alle merken, das ist völlig unmöglich, alles zu bekommen. Auch jeden Schritt auf der Karriereleiter zu gehen, sich gleichzeitig zu erholen, jedem Hobby nachzugehen, alle Zeit, die für die Familie wichtig ist, einzusetzen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Selbst bei den Begabtesten von uns tun sich irgendwann Grenzen auf und wir merken, hey, das schaffen wir nichts. Und wie gesagt, alles zu wollen, führt manchmal dazu, dass man am Ende auch gar nichts hinbekommt. Und das ist dann irgendwie schlecht. Das ist schwierig für deine Freundschaften, schlecht für deinen Job und ganz schlecht für deine Familie. Und trotzdem gibt es Bereiche unseres Lebens, wo wir, glaube ich, zu Recht sagen, hey, Moment mal, in diesem einen Bereich, da will ich tatsächlich alles. Da gebe ich mich nicht damit zufrieden, nur ein bisschen was zu bekommen. Ich finde es nicht okay, wenn ich 1-2 Dinge von denen habe, die ich eigentlich gerne haben möchte. Also ihr wisst noch nicht so ganz, wo ich jetzt hin will. Ja? Es geht mir zum Beispiel darum, wenn jetzt eine 6-köpfige Familie in einem Einkaufszentrum ist, am Ende treffen sie sich alle im Auto, sie sitzen dann und der Vater zählt durch und er sagt, Kinder 1, 2, 3, okay, 3 von 4 ist nicht schlecht, wir fahren, oder? Das machst du nicht, weil du sagst, also ich will, dass alle meine Kinder wieder mit nach Hause kommen und ich will auch niemanden im Urlaub vergessen und so weiter. Da willst du nicht, da sagst du ja wirklich alles, okay? Oder ein Handwerker, der irgendwie zu Hause was umbaut und er sägt sich einen Finger ab und sagt sich, oh, egal, ich habe noch 9, 4 noch an der Hand, da geht noch was. Oder du lässt den Finger da liegen. Nein, du würdest ins Krankenhaus fahren und sagst, wir versuchen mal, den wieder zu retten. Oder in der Beziehung, Treue. Na, 364 Tage Treue ist doch auch okay. Das ist doch ziemlich viel, oder? Also prozentual ist das ja fast 100%. Und trotzdem würden wir sagen, nein, ich will an 365 Tagen im Jahr, dass du mir treu bist. Das ist nicht okay, wenn du an einem Tag im Jahr fremd gehst. Oder eine Frau, wenn sie sich irgendwie vorbereitet auf eine Hochzeit, das ist mein Standardbild seit 9,5 Jahren in dieser Gemeinde. Ja? Weißt du, eine Frau gibt sich nicht zufrieden, wenn sie sich ein schönes Kleid gekauft hat, die Frisur hat machen lassen, sich, was sie da so in eurem Gesicht macht und so, alles durchgezogen hat. Ne? Und dann zieht sie sich Gummistiefel an und geht zur Hochzeit und sagt, ist okay, also hey, 95% ist eigentlich so, wie ich es haben wollte, da gehen die Gummistiefel schon. Nee, du würdest auch noch das passende Paar Schuhe haben wollen, weil du sagst, in manchen Bereichen meines Lebens, da muss es eben alles sein. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott auch so ist, wenn es um Menschen geht. Ich glaube, Gott ist sowieso immer so und er kriegt das auch hin, alles. Aber wenn es um Menschen geht, dann dürfen wir wissen, Gott will nicht nur ein paar Auserwählte. Gott will nicht nur 5 besonders intelligente oder erfolgreiche oder irgendwas. Gott will nicht nur die Oberschicht. Gott will aber auch nicht nur die Armen. Gott will nicht nur die Afrikaner. Er will auch nicht nur die Deutschen. Gott sei Dank, da wär's ja echt humorlos im Himmel und so. Weißt du? Nein, Gott will wirklich alle. Gott will die ganze Welt. Der Tatort Welt steht dafür, dass Gott tatsächlich alle will. Und das ist auch der Titel meiner Predigt. Und 2 Bibelverse dazu am Anfang. In Johannes 3, Vers 16, einer der berühmtesten Verse im Neuen Testament, heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, jetzt kommt noch aber ein Qualifikationsmerkmal, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann in 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Gott will tatsächlich alles. Jetzt möchte ich schon mal wissen, was ist denn aus Gottes Sicht am Menschen so besonders, oder? Was macht den Menschen aus Gottes Sicht so einzigartig, dass er sagt, ich bin nicht bereit, auch auf nur einen zu verzichten. Ich möchte alles dafür tun, dass ich jeden einzelnen Menschen am Ende gewinne. Was macht den Menschen so besonders? So unter den Philosophen gibt es so verschiedene Richtungen, in die es geht, wenn man sich mit dem Menschen beschäftigt. Ja, die einen sagen, der Mensch ist einfach nur ein Tier, oder? Und er ist auch nicht wertvoller als andere Tiere, das hört man jetzt auch immer häufiger. Und er ist auch nicht freier als andere Tiere. Der ist genauso triebgesteuert und er weiß am Ende auch nicht, was er tut und hat genauso wenig freie Entscheidungen und ist auch eigentlich nicht besser. Der macht es nur auf einem anderen Level, aber eigentlich alles nur, was seine Triebe ihm so vorschreiben. Dann gibt es noch ein paar Philosophen, die drücken das noch ein bisschen gewählter aus. Die sagen, nein, der Mensch, das ist das vernünftige Tier. Wow, das hört sich cool an. Ja? Ein vernünftiges Tier, weil ein Mensch über sich selbst nachdenken kann, weil ein Mensch Pläne schmieden kann, weil ein Mensch sich selbst reflektieren kann. Und dann sagt man, der Mensch ist ein vernünftiges Tier. Oder jemand hat noch gesagt, der Mensch ist das Tier, das kein Tier sein will. Und das macht ihn so einzigartig. Und ich dachte, wow, das klingt gut. Oder was man auch sehr häufig heute hört, wenn es darum geht, warum ist denn eigentlich jeder Mensch wertvoll? Und ist das wirklich so? Ist denn wirklich jeder Mensch gleich wertvoll? Warum eigentlich? Ist das, was uns die Evolution lehrt? Ist es das? Nein, sagt man, da gibt es was anderes. Weil alle Menschen davon überzeugt sind, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, deswegen ist der Mensch wertvoll. Ist das so? Verhältst du dich im Straßenverkehr immer so, wie wenn jeder Mensch gleich viel wert wäre? Und ich habe schon mal am Sonntag gesagt, was ist, wenn diese Überzeugung plötzlich nicht mehr von allen Menschen geteilt wird, was in der Geschichte sehr häufig der Fall war? Und sind wir da wirklich besser geworden? Und ich weiß so, ich finde das bei Gott so stark. Gott und der christliche Glaube sagt uns was ganz anderes. Er sagt uns, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Und ich finde das spannend. Gott sagt am Ende, nachdem er mit der Schöpfung fertig ist, und ich finde es spannend, bis heute hat die Wissenschaft keine Erklärung dafür gefunden, wie Leben auf dieser Erde entstanden sein kann. Und Stephen Hawking ist kurz vor seinem Tod so weit gegangen, dass er gesagt hat, naja, es müssen Außerirdische von irgendeinem uns unbekannten Planeten in einer uns unbekannten Galaxie, in einem möglicherweise Paralleluniversum, die müssen irgendwie das Leben hier auch auf unsere Erde gebracht haben. Und ich denke mir, boah, da brauche ich mehr Glauben, als dafür, dass ich sage, das hat Gott geschaffen, was ich hier sehen kann. Und Gott sagt am Ende in der Bibel, nachdem er alles geschaffen hat und nachdem er auch die Menschen geschaffen hat, schau mal, sehr gut, was ich hier gemacht habe. Weißt du, und deswegen gilt grundsätzlich mal in diesem Sinne, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass er immer noch, obwohl er viel davon verloren hat, immer noch aus Gottes Sicht sehr gut, sehr wertvoll, einzigartig ist. Und weißt du, obwohl der Mensch sich von Gott losgerissen hat und angefangen hat, sich gegenseitig zu fressen, sich umzubringen, sich zu belügen, sonst was mit uns angestellt, bleibt Gott dabei, dass er sagt, ihr Menschen, bleibt meine Ebenbilder. Ich finde es so spannend, im selben Buch, ersten Buch Mose, im 9. Kapitel, nachdem die Menschen schon zu Mördern, zu Ausbeutern, zu Lügnern und so weiter geworden sind, da sagt Gott zu den Menschen, wer einen Menschen umbringt, von dem werde ich das Blut fordern von seiner Hand. Denn der Mensch ist mein Ebenbild, das nach meinem Bild geschaffen. Das finde ich fantastisch. Weißt du, am Anfang, als noch alles gut war, da ist dieser Gedanke leicht nachvollziehbar, dass der Mensch irgendwie Gottes Ebenbild ist und dass er wertvoll ist und dass er es irgendwie vielleicht verdient hat, dass Gott sich für ihn einsetzt und so weiter. Aber Gott sagt auch, nachdem der Mensch schon wirklich ganz tief gefallen ist, sagt er immer noch, hey, ihr seid meine Ebenbilder und ich übernehme die Verantwortung für euer Leben. Wo habe ich eigentlich meinen Drücker hingetan. Wir müssen mal weitergehen. Ja, das war das, genau. Und das, ich wollte nur sagen, so kann es auch enden, wenn ihr sagt, I want it all. Ja. Und dann kannst du am Ende nicht mal mehr deine Geschenke genießen. Also mach ein bisschen langsam heute beim Essen. Ja. Wobei Muttermilch hat nochmal eine besondere Wirkung scheinbar. Das sehen wir hier. Ja, ich will mit euch Verse aus demselben ersten Buch Mose durchlesen. Da heißt es in 1. Mose 12, 1-3, dann befahl der Herr, Gott Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. So, nachdem der Mensch im Dreck gelandet ist, weit weg von Gott und angefangen hat, das Unheil, den Tod, das Verderben über diese Welt zu bringen, da wird hier zum ersten Mal, oder naja, vielleicht nicht ganz zum ersten Mal, aber ganz früh deutlich, was Gott eigentlich vorhat, um mit dem ganzen Mist wieder aufzuräumen, um diese Welt wieder herzustellen. Und das, was Gott hier zu Abraham sagt, das wird eigentlich durch Jesus nachher verwirklicht. Das wird eigentlich durch die Weihnachtsgeschichte so richtig ins Rollen gebracht. Aber mir ist so wichtig, dass es einen uralten Plan Gottes gibt, der schon von Anfang an sagt, ich will alle. Ich will die ganze Welt. Ich will jeden einzelnen Menschen. Und was wir hier so sehen, ist irgendwie das, was Gott mehr und mehr durch Jesus auch ans Licht gebracht hat. Wir haben schon drei Dinge hier gesehen. Zum einen sagt er zu Abraham, Abraham, geh von zu Hause weg. Abraham kam so aus der Gegend da von Babylon und so weiter. Der hatte wahrscheinlich ein schönes Stadthaus mit mehreren Etagen. Und dann sagt Gott zu ihm, jetzt gehst du von da zu Hause weg. Und von da an hat er den Rest seines Lebens in einem Zelt gewohnt. Okay. Und er war lang nicht mehr so angesehen, wie er es wahrscheinlich da war. So die Namen aus seiner Familie und aus seinem Umfeld deuten darauf hin, dass da auch königliches Blut zum Teil und so weiter in seiner Familie war. Also er scheint ein einflussreicher, wichtiger Mann dort gewesen zu sein, wo Gott ihn rausruft. Und ich finde das so stark. Das ist eigentlich etwas, was Jesus nachher so groß macht. Dieser Gedanke, hör mal zu, was dich definiert, ist nicht deine Familie, ist nicht das Land, aus dem du kommst, die Sprache, die du sprichst, das, was du gelernt hast. Nein! Was dich definiert, ist, was ich mit deinem Leben tue, wohin ich dich rufe, was ich zu dir sage und über dich sage. Und Jesus hat das wahrgemacht für jeden Einzelnen von uns Menschen. Und das wird uns in Galater 3, 28 bis 29 gesagt. Da heißt es, jetzt, und das ist heute, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, also das war für einen Juden damals, boah, es hat echt wehgetan in den Ohren. Ja, denn als Jude, da hast du warst Teil des Volkes Gottes und das war erstmal nicht normal, dass andere dazugehören sollten. Aber jetzt durch Jesus heißt es, ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr auch Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott auch ihm zugesagt hat. Wisst ihr, wenn ich sage, Gott will alle, dann heißt das, Gott will alle, indem er alle miteinander vereint. Und er tut das, indem er eben seinen Sohn Jesus auf diese Erde schickt. Und er will, dass alle, indem sie zu diesem Jesus gehören, auch zueinander gehören. Und dass es nicht mehr wichtig ist, ob du Deutscher bist oder aus Rumänien oder Russland oder aus Afrika kommst oder aus den USA oder aus Asien. Gott sagt, das soll euch nicht mehr definieren, sondern dass ihr alle zu mir gehört. Das soll euch definieren. Also es gibt ein neues Zuhause, einen wirklich neuen Ort, wo ich sage, da gehöre ich eigentlich hin. Da ist eigentlich der Ort, wo mir gesagt wird, wer ich bin. Da ist eigentlich der Ort, wo ich geliebt werde. Da ist eigentlich der Ort, wo meine Familie ist. Und Gott sagt, hey, ich will die ganze Welt im Grunde zu deinem Zuhause machen und ich will dich mit allen Menschen eigentlich vereinen. Aber das geht nur über Jesus. Und dann ein zweiter Gedanke, was wir auch noch in diesen Versen an Abraham gesehen haben. Gott sagt zu Abraham, hey, aus dir wird ein neues Volk hervorgehen. Eine Nation, die es noch gar nicht gegeben hat. Und durch dieses neue Volk werde ich die Menschheit, möchte ich sie segnen, möchte ich sie beschenken. Und weißt du, ich finde das so spannend, auch das wird im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Und da wird uns gesagt, in Epheser Kapitel 2 zum Beispiel, dass Jesus sagt, ich schaffe eine neue Menschheit durch Jesus Christus, weil alle Menschen gleich werden sollen, indem alle Menschen vor diesem Kreuz stehen, an dem Jesus verblutet und gestorben ist. Weil dieses Kreuz, wir haben es hier vorne heute schön angeleuchtet, das sagt uns eins. Es sagt uns, dass jeder vor Gott schuldig geworden ist. Jeder in seinen Augen zu dem Unheil in dieser Welt beiträgt. Jeder eigentlich ein Problem hat mit Gott. Jeder getrennt von ihm ist. Und deswegen braucht es diesen einen Ort, an dem die Menschen vereint werden, in dem sie alle zu Gott kommen, ihn um Vergebung bitten, ihn zu dem Herrn ihres Lebens machen, Jesus zum Herrn ihres Lebens machen und sagen, Gott, ich werde Teil eines neuen Volkes. Verstehst du, das neue Volk zeichnet sich dadurch aus, dass alle die gleiche Erfahrung machen. Jeder Einzelne stellt fest, boah, ich habe es echt versaut und ich brauche Vergebung. Und darin finden wir wirklich eine Einheit und finden wir auch einen Weg, miteinander zu leben, weil wir uns immer nicht so selber so wichtig nehmen müssen, weil wir alle wissen, wie viel wir selber irgendwo auch in unserem Leben nicht hinbekommen haben. Wir können ganz anders mit Menschen umgehen und wir wissen, dass wir erstmal Beschenkte sind von Gott und deswegen müssen wir Kinder Gottes. Das ist die große Vision, die Gott hat. Er will in seinem Sohn die Menschheit vereinigen. Und das heißt, durch Jesus am Kreuz will Gott die Feindschaft zwischen Menschen zerstören und töten. Und das sieht man immer wieder, auch in der Kirche und immer wieder auch da, in den Momenten, wo es der Kirche gut geht, dass sich Menschen wirklich aus den unterschiedlichsten Kulturen und Völkern finden, Freundschaften sich finden und man gemeinsam wirklich den einen Gott anbetet. Und das ist auch die Vision, die es am Ende gibt. Es gibt so im Neuen Testament Blicke in den Himmel und da wird uns gezeigt, wie irgendwann mal aus allen Völkern und Nationen und Ländern und von allen Hautfarben Menschen gemeinsam vor Gott stehen. Es wird aber auch dem Abraham gesagt, dass er eigentlich ein einzigartiges Geschenk zusammen mit seinem neuen Volk ist für die Menschen. Und hier wird Gott schon deutlich und er wird irgendwo eigentlich sehr... Ja, es ist fast ein bisschen, dass er uns ermahnt und dass er uns sagt, hey, hier müsst ihr aufpassen. Und er sagt ihm, hey, wer dich segnet, Abraham, und das Volk, was aus dir entstehen wird, der wird von mir gesegnet. Wer dich beschenkt, Abraham, den werde ich beschenken. Und wer gegen dich ist, gegen den bin ich. Boah, das ist krass. Und wisst ihr, dieser Satz, der gilt tatsächlich erstmal dem Volk Israel, den Juden. Und deswegen, ich glaube, das muss man heute auch noch mal sagen, Antisemitismus bedeutet nicht nur, gegen Juden zu sein. Es bedeutet am Ende, gegen Gott zu sein und Gott gegen sich zu haben. Aber dieses Versprechen Gottes, was er Abraham gegeben hat, das reicht noch weiter. Das reicht hin bis zu Jesus, der nicht nur Mensch war, sondern der ein Jude war. Allein schon deswegen ist es aberwitzig, dass man gegen Juden ist. Der Gott, an den ich glaube, ist als Mensch, als Jude auf diese Erde gekommen, hat als Jude gelebt. Und weißt du, hier kommen die Dinge zusammen. Das, was Gott zu Abraham gesagt hat und das, was er in Jesus getan hat. Eigentlich die Erfüllung von diesem Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat. In dir wird die ganze Welt beschenkt werden. Durch dich wird die ganze Welt verändert werden. Das erfüllt er eigentlich in Jesus. Weil auch das Volk Israel hat es echt übel versaut. Die haben eigentlich ständig an dem Plan Gottes, den er für sie hatte, vorbeigelebt. Die haben es ständig nicht hingekriegt. Die waren oft überhaupt kein Geschenk für die Welt. Die waren oft überhaupt nicht wahr. Und weil er auch zu seinem Volk gestanden hat, auch zu den Juden gestanden hat, sagt er, ja, mein Sohn wird als Jude auf diese Welt kommen und er wird tun, was ihr nicht tun konntet. Er wird treu sein, er wird gehorsam sein. Er wird ein vollkommenes, perfektes Leben führen. Das einzige Leben, das sich dafür eignet, dass es geopfert werden kann für die ganze Menschheit. Dass die ganze Menschheit, wenn sie will, wenn sie glaubt, jeder Mensch, der glaubt, Frieden mit mir haben kann. Weißt du, Jesus ist eigentlich am Ende der Mann, in dem sich Israel konzentriert. Israel heißt eigentlich, Gott kämpft für uns. Und soll ich dir was sagen? Gott kämpft für uns in Jesus. In seinem Leben, in seinem Tod, in seiner Auferstehung. Jesus ist Israel. Gott, der für uns kämpft. Und deswegen ist aber Jesus auch ein einzigartiges Geschenk und deine Zukunft steht und fällt damit, wie du dich zu ihm verhältst. Wenn du Ja zu Jesus sagst, sagt Gott Ja zu dir. Wenn du Nein zu Jesus sagst, dann muss Gott deine Entscheidung akzeptieren und wird auch Nein zu dir sagen. Jemand hat mal gesagt, den ich sehr schätze, C.S. Lewis, die Hölle ist ein Ort, wo die Tür von innen verschlossen ist. Verstehst du, am Ende, Hölle ist eigentlich ein Ort, der für die Trennung, die endgültige Trennung zwischen Gott und Menschen steht. Und Gott sagt, ich will das auf keinen Fall. Ich habe alles dafür gegeben und getan, alles getan, dass ich dein Vater sein kann. Aber trotzdem bleibt die Entscheidung bei dir. Liebe kann nicht aufgezogen werden. Ich wünsche mir, dass du auf meine Liebe antwortest mit einem Ja. Und deswegen heißt es zum Beispiel in Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Oder noch kürzer, 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Und dann gibt es noch einen Vers in 1. Johannes 2, Vers 2 und der erklärt das. Und da heißt es, er, Jesus, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere, Johannes schreibt hier an eine bestimmte Gemeinde, sondern für die der ganzen Welt. Oder nochmal in einer moderneren Übersetzung, denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen, er hat dafür bezahlt. Ich wollte euch eigentlich so ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte eines ganz alten Volkes heute, eines anderen alten Volkes, es waren die Assyrer. Und die Assyrer gelten auch unter Altorientalisten, unter Historikern als das schlimmste Volk, das jemals auf der Erde gelebt hat. Es gibt kein Volk, das so viel Böses getan hat und sich damit gebrüstet hat. Man hat da heute noch, gibt ja irgendwie Stelen und so weiter, wo diese Dinge aufgezeichnet wurden. Es wird von keinem Historiker angezweifelt. Das sind Dinge, die ich heute nicht hier sagen kann, weil wir zu viele Kinder hier haben. Es ist so brutal. Hitler und die Nazis sind nichts dagegen. Nichts dagegen. So ein harmloses Beispiel ist, dass einer von den Königen jemand, den er besiegt hat, einen feindlichen König, dem hat er hier Dinge durch den Mund und durchs Gesicht ziehen lassen und hat Schnüre daran befestigt, hat ihn als seinen Hund gehalten von da an, bis er irgendwann gestorben ist. Und so, das ist eine der harmlosesten Sachen, die die gemacht haben. Es war ein übles Volk, die haben Millionen von Menschen deportiert, ganze Völker ausgerottet. Ich denke, das sind die Erfinder des Völkermords, kann man fast sagen, ja. Brutal auf eine Art und Weise, die haben Menschenversuche gemacht, lange bevor Josef Mengele gelebt hat und haben das gefeiert und Historiker ringen mit diesem Gedanken, wie kann es sein, dass so ein Volk so geworden ist? Wie kann es sein, dass die schlimmer waren als alle anderen, die auf dieser Erde gelebt haben? Und wisst ihr, diese Frage will ich gar nicht beantworten, aber es gibt ein ganzes Buch in der Bibel im Alten Testament, wo es darum geht, dass ein Mann Gottes von Gott nach Assyrien in die Hauptstadt geschickt wird, weil Gott dieses Volk gewinnen möchte, weil Gott dieses Volk von Verbrechern und Mördern und Folterknechten nicht aufgeben möchte. Und dieser Prophet, der weigert sich, der sagt, Gott, du sagst, ich soll dahin gehen, ich gehe genau in die andere Richtung. Gott muss wirklich eine Palette von Wundern aus der Tasche ziehen, um diesen Propheten irgendwann dazu zu kriegen. Er bringt ihn in den Sturm, er fällt ins Wasser, er wird von dem Fisch verschluckt, er wird irgendwann dahin gebracht nach Assyrien und dann zieht er das durch und er predigt dort und er sagt, hey, ihr müsst euer Leben ändern, sonst wird Gott hier ein Ende machen mit eurem Reich und so weiter. Und dann passiert das Krasse, dieses Volk, zumindest für einen kurzen Moment, das ist nicht dabei geblieben, das sagt, oh krass, du hast recht. Und sie drehen quasi wirklich um und sie bitten Gott um Vergebung und Gott lässt diese Hauptstadt stehen. Und dann wird der Jona, so heißt er nämlich, der wird fuchsteufelswild und er stresst mit Gott und er sagt, Gott, ich hab's ja gewusst, ich wusste genau, wie du bist. Und deswegen wollte ich nicht dahin, denn ich wusste am Ende, du kannst ja doch nicht anders und du bist denen auch noch gnädig. Und es hat ihn wirklich aufgeregt. Und Gott sagt zu ihm, wie kannst du, und Gott hat noch so eine Pflanze wachsen lassen. Jona verliebt sich in diese Pflanze und ist eine Schattenspenderpflanze. Und dann lässt Gott diese Pflanze kaputt gehen und Jona heult. Und auch mein schönes Bäumchen und so, ja. Also wirklich, ja, depressiv und so. Und dann sagt Gott zu ihm, hey Jona, du heulst wegen dieser Pflanze? Kannst du nicht verstehen, was es mit mir machen würde, wenn ich 120.000 von meinen Kindern vernichten müsste? Das ist der Gott, an den ich glaube. Das ist Jesus, der am Kreuz hängt und die Leute lästern über ihn. Aber selbst in diesem letzten Moment, wo der neben ihm hängt, sich ihm zuwendet und sagt, Jesus, ich habe es verdient, hier zu hängen. Du nicht, du hast nichts Unrechtes getan. Jeder von uns weiß das. Jeder von uns weiß, wie abgekartet hier das Spiel war. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, jetzt lass uns erstmal reden über das, was du alles gemacht hast. Nein, er sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ist das einzigartige Geschenk Gottes und er ist auch heute an Heiligabend, das könnte echt ein heiliger Abend werden, wenn du dein Herz für ihn aufmachen würdest und sagen würdest, Jesus, ich will dir gehören. Das ist der einzige Weg zum Vater im Himmel, davon bin ich überzeugt. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Welt nicht aufgegeben hast, Herr. Sondern dass du lieber dich aufgegeben hast, als uns aufzugeben. Und ich bete, dass dieses teure Geschenk, was du für uns bereithältst, Herr, und was du mit deinem Leben bezahlt hast, Herr, dass es uns wichtig wird und dass wir nicht an dir vorbeirennen, sondern dass wir aufwachen, Herr, und wieder wirklich ein christliches Land werden, weil wir Christus in unsere Herzen einladen. Herr, jeder von uns persönlich, dass das keine Tradition ist, sondern dass du und dass deine Kraft in uns lebt und uns verändert und dieses Land verändert und unsere Familien verändert und du hast die Macht dazu. Du bist der allmächtige Gott. Jesus, in dir ist alles von Gott. Und du willst auch in uns sein. Und ich bete, Herr, dass heute Abend viele Menschenherzen für dich aufgehen und sich von dir finden lassen, Herr. Dass nicht nur wir auf dieser Erde jubeln über all die Geschenke, sondern du im Himmel jubelst über jeden einzelnen verlorenen Sohn, jede einzelne verlorene Tochter, die zurück nach Hause kommt. Danke, dass du uns liebst, Jesus. Amen.